Елисеев Иван Дмитриевич, 71 год, председатель Церковного совета Ногинского собора, расстрелян 13 октября 1937 года. Елистратов Алексей Александрович, 28 лет.
Jedes Jahr am 29. Oktober treffen sich mehrere hundert Menschen in Moskau auf dem Platz vor der Lubjanka,
der Zentrale des Geheimdienstes KGB.
Sie verlesen die Namen von Opfern der stalinistischen Repression. Ein Versuch, ihnen Würde zurückzugeben. Einzelschicksale, herausgelöst aus den monströsen Zahlen. Vorname, Nachname, Beruf und Datum der Erschießung.
Zwischen 1927 und 1953 wurden schätzungsweise 800.000 Menschen hingerichtet. 1,7 Millionen Menschen kamen im Gulag zu Tode und 6 Millionen Menschen fielen der Terrorhungersnot zum Opfer. Des Weiteren Opfer von ethnischen Säuberungen und Vertreibung. Ihre genaue Zahl steht bis heute nicht fest.
Im Auftrag der russischen Regierung errichtet der in Moskau lebende Künstler Georgi Frankuljan gerade an der Kreuzung Gartenring-Prospekt Sacharowa eine Wand der Trauer. Sie ist den Opfern von Gewaltherrschaft gewidmet. Allen, weltweit. Es ist ein riesiges Bronzerelief mit 4 Durchgängen.
Длина этой стены 30 метров, высота 6 метров.
Die Wand ist 30 Meter lang und 6 Meter hoch. Sie besteht aus lauter Figuren. Ich habe sie abstrakt gehalten, denn konkrete Menschen spielen hier keine Rolle. Es geht um all diese Albträume, all das Schreckliche, das uns umgibt. Meine Figuren sind Opfer, aber wessen Opfer sie sind, wird nicht klar. Eingerahmt wird die Wand von 2 Stelen. In 6 Sprachen steht da nur ein Wort: Erinnere.
Frankuljans Moskauer Denkmal könnte ein Verkaufsschlager in alle Welt sein. Es entkleidet den Terror des Stalinismus vom spezifisch sowjetischen und erklärt ihn zur Universalie. Es war einmal in der Sowjetunion. Aber das ist auch irgendwann, irgendwo und überall. Ein Denkmal für alle. Oder am Ende für keinen?
Geschichte. Maßgeschneidert. Wie Russland Vergangenheit schreibt. Von Christine Hamel.
Wird jemand für das vergossene Blut zahlen? Nein, niemand.
Frage und Antwort stammen von Michail Bulgakov. Er notierte sie 1924 im Roman Die Weiße Garde. Der Besucher Russlands bekommt den Eindruck, bis heute hat niemand für das vergossene Blut gezahlt. Fast niemand. Die millionenfachen Opfer des Stalinismus? Teil einer Tragödie, aus der sich das Land aber heldenhaft befreit hat. Eine Bewegung der Geschichte. Kein Verbrechen, für das man Verantwortung tragen muss. Woher nehmen die Russen nur all ihr Nichtwissen? Ihre Unzuständigkeit für den Terror, den sie begangen haben?
Ein Gedankenspiel. Was wäre, wenn die Deutschen den Holocaust und den Vernichtungskrieg als Bewegung der Geschichte begreifen würden?
Ein Gedankenspiel, das sich durch diese Sendung ziehen wird. Zwei Nationen, zwei Arten, mit Geschichte umzugehen. Eine ist uns vertraut, eine fremd.
Die Bundesrepublik hatte sich in den 60er Jahren auch für ein Denkmal entschieden. Am 17. Juni 1964, dem Tag der Deutschen Einheit, hatte Bundespräsident Heinrich Lübke im Bonner Hofgarten ein Ehrenmal eingeweiht. Es trägt die Aufschrift: Den Opfern der Kriege und der Gewaltherrschaft.
Schön, allgemein und beliebig. Orientiert sich Russland etwa an deutscher Erinnerungspolitik?
Mit historischen Vergleichen landet man schnell auf Glatteis. Deutschland und Russland haben ganz unterschiedliche Entwicklungen und Voraussetzungen.
Beide Länder hatten aber totalitäre Systeme, die Millionen Menschenleben gefordert haben. Die Philosophin Hannah Arendt konnte bei Nazi-Deutschland und Sowjetrussland noch zahlreiche Ähnlichkeiten ausmachen. Heute fallen eher die Unterschiede auf. Nicht zuletzt, weil beide Länder sehr unterschiedliche Umgangsweisen mit ihrer Vergangenheit eingeübt haben.
Die deutsche Nachkriegsidentität ist in Abgrenzung zur Geschichte entstanden. Nach 1945 haben wir auf eine durchgehende deutsche Nationalgeschichte verzichtet. An ihre Stelle trat Wirtschaftsnationalismus. Made in West Germany. Da war man doch wieder wer. Es war ein Weg von moralischer Inferiorität zu ökonomischer Superiorität. Die Schuld war dabei nie besonders viel Last. zumindest nicht für die zahllosen Mitläufer und Persilscheinbesitzer. Und selbst die wenigen verurteilten Kriegsverbrecher kamen oft in den Genuss von Strafverkürzungen oder Amnestien, wie etwa 1951 ehemalige Wehrmachtsangehörige.
Amnesie und Amnestie klingen eben nicht nur ähnlich. Der Ausdruck von der Gnade der späten Geburt sagt viel über die Vorstellung vom Nationalsozialismus, der wie ein Schicksal über die Deutschen hereingebrochen ist.
Die Situation war zwiespältig. In der Zerstörung vieler Städte erkannten die besseren Deutschen die gerechte Konsequenz ihrer Verfehlungen. Andererseits meinten sie, sich in der Fiktion einer Stunde Null rundum zu erneuern. Der Wandel kommt erst Mitte der 60er Jahre. Jetzt stellt man sich seiner Vergangenheit, erst der Vernichtung der Juden, dann der Mitwirkung der Eliten und der Wehrmacht an den Verbrechen der Angriffskriege und der Shoah. Schuld erhält Namen. Sühne aber bleibt eine Ausnahme.
Das postsowjetische Russland geht allen komplizierten Fragen der Vergangenheit indes aus dem Weg. Es überwiegt der Reflex der Verdrängung. Der Staat ist immer noch der mächtigste geschichtspolitische Akteur. Er versteht die stalinistische Gewalt nicht als Gesellschaftsverbrechen, das eine selbstkritische Aufarbeitung erfordert. Die Schrecken der Stalinzeit werden vielmehr in eine nationale Opfererzählung eingebettet, die keine Fragen nach der Ursache stellt. Der Gulag?
Eine Facette der Erfolgsgeschichte der forcierten Industrialisierung.
Die Auslöschung fast des gesamten militärischen Oberkommandos.
Aber hat Stalin den Krieg nicht gewonnen?
Der Schriftsteller Wassili Golovanow schrieb einmal, dass die historische Zeit in Russland katastrophisch verlaufe. Und jede Katastrophe reiße alles mit sich.
In Europa, wo die historische Zeit ein stetiger Fluss ist, wo sich allmählich eine um die andere Kulturschicht bildete, konnten selbst die entsetzlichsten Erschütterungen die Schale der Kultur nicht zerstören. Die Schutzschichten in Europa sind zahlreich. Europa ist ein mehrdimensionales Lebensmilieu, das infolge jahrhundertelang investierter Arbeit seine eigene Energetik besitzt. Die zu erschöpfen, nicht einmal der greisen Historie gelingt, dieser Liebhaberin von Pyrotechnik, öffentlichen Hinrichtungen, Kriegen und anderen Äußerungen kollektiver Brutalität. Bei uns in Russland dagegen verläuft die historische Zeit katastrophisch. Sie spült wortwörtlich alle Geschichtsprojekte vom Antlitz der Erde, gibt sie der Zeit zurück. Die geschichtliche Katastrophe, das ist Explosion, Aufruhr, Sinn und erbarmungslos. Sturz in die Ewigkeit, Rückkehr ins Nichts. Das Besondere an der russischen Denkkonstruktion nach der Revolution ist das Alles oder Nichts. Alles lässt sich nicht gleich erreichen, bleibt also das Nichts. Wir fühlen uns prächtig mit unserem Nichts.
Es ist dieses Nichts, das mich mehr als befremdet. Es ist ein sehr besonderes Nichts, eins mit Gespenstern. Denn in diesem Nichts verwischt der Unterschied zwischen Tätern und Opfern. Gedenktafeln für die Bewacher von Lagern, die ehrenvoll ihren Dienst geleistet haben? Ein Präsident, der für den Geheimdienst eines totalitären Staates gearbeitet hat?
In Russland möglich.
Vergangenheitsbewältigung verstehe ich als Teil der Identitätsbildung. Ich frage mich, muss man sich erinnern, um frei zu sein? Wie steht es um die selbstkritische Distanz der Russen zur eigenen Vergangenheit? Oder weichen sie einfach nur vor ihren Gespenstern zurück? Ist die Angst vor dem gewesenen Schrecken so groß, wie der Schrecken es war?
Was unterscheidet die beiden Länder? Gesellschaftliche Selbstreflexion bedarf einer Öffentlichkeit. Und die ist in Russland ständig bedroht. Erinnerungsprozesse und Kritik an der offiziellen Geschichtspolitik werden dennoch angestoßen. Von der Nichtregierungsorganisation Memorial sowie von Künstlern und Schriftstellern.
Der Staat hat die Geschichte faktisch monopolisiert. Alternative Zugänge oder alternative zivilgesellschaftliche Projekte kann man an den Fingern abzählen. Eigentlich gibt es nur Memorial.
Der Schriftsteller Sergei Lebedev, Jahrgang 1981. In seinen Romanen setzt er sich mit den Tätern des Terrors unter Stalin auseinander. Einer von ihnen war der Großvater des Schriftstellers, ein Offizier des NKWD, des sowjetischen Geheimdienstes. In der Familie herrschte darüber Schweigen.
Die 90er Jahre erschienen uns als eine Zeit, in denen die Wahrheit endlich zugänglich war. Alles wurde gedruckt. Lest, kommt, schaut, alles ist offen. Aber diese Wahrheit wurde nicht institutionalisiert. Man hat sie nicht juristisch untermauert. Es gab nur einen Prozess gegen die Kommunistische Partei, ohne wesentliche Folgen. Es gab keine juristischen Entscheidungen und Urteile zur Vergangenheit. Daher gibt es keine Grundlage für eine Auseinandersetzung mit ihr. Und heute ist diese Chance ohnehin vertan. Ein Aufarbeiten ist nicht mehr möglich.
Erweitern wir also für die Dauer dieses Radio-Essays die Spielräume im Dienste der Verdeutlichung und Reflexion. Was wäre, wenn es in Deutschland seit dem Nationalsozialismus eine Kontinuität der Eliten gäbe wie in Russland seit dem Stalinismus?
Präsident Wladimir Putin hat als Agent für den KGB gearbeitet. Der KGB ist die Nachfolgerorganisation des NKWD, der für den Terror unter Stalin maßgeblich verantwortlich war.
Was also, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel als Agentin für die, sagen wir, Stapo gearbeitet hätte, die Nachfolgeorganisation der Gestapo? Diese hätte sich umbenannt, halte ihren Sitz aber immer noch im selben Gebäude wie zu Hitlers Zeiten in der ehemaligen Kunstgewerbeschule in der Prinz-Albrecht-Straße 8 in Berlin. Im Keller Akten über Akten zu den begangenen Verbrechen, natürlich unter Verschluss.
Der russische Geheimdienst schaltet und waltet noch immer in einem ockergelben Gebäude an der Lubjanka. Es gilt als höchstes Haus Russlands. Aus der Lubjanka, so der Galgenhumor, könne man Sibirien sehen. Der Schriftsteller Ilja Ehrenburg schrieb einmal, dass man auch im Sommer das Frösteln bekomme, wenn man an der Lubjanka vorbeigehe. Tatsächlich wechseln viele Moskauer bis heute die Straßenseite.
Zur Ironie der Geschichte gehört, dass das wuchtige Gebäude vor der Inbesitznahme durch den sowjetischen Geheimdienst 1917 der Allgemeinen Russischen Versicherungsgesellschaft gehörte. Unter Stalin indes war nur eines sicher, dass man sich nämlich seines Lebens nicht mehr sicher sein konnte.
Wie viele tausend Menschen in dem Gebäude und in den Gefängnissen des Geheimdienstes ihr Leben verloren haben, ist nicht bekannt. Immer noch nicht. Nicht etwa, weil es keine Akte mehr gibt. Der Hobbyhistoriker Andrei Schukow stellte unlängst mit Hilfe von Memorial eine Liste mit 41.000 Namen von Geheimdienstmitarbeitern ins Netz, denen er eine Mitwirkung an den Erschießungen nachweisen konnte. Anders als in Deutschland gibt es an den Universitäten kaum Historiker, die ihr Leben und ihre Karriere der minutiösen Aufarbeitung verschrieben haben.
Nikolai Jeschow, der für den großen Terror 1937 verantwortlich war, hatte sein Büro in der Lubjanka im dritten Stock. Er war Leiter des NKWD und wurde am 4. Februar 1940 heimlich erschossen. Das unterscheidet die beiden Systeme. Stalin tauschte ständig die Eliten aus. Täter wurden Opfer dessen, was sie selbst losgetreten hatten. Jeschows Nachfolger, Lavrenti Beria, beendete zwar den sogenannten großen Terror, die Gewaltexzesse aber blieben.
Schmutzige Arbeit wird das heute genannt.
Als Putin 1998 bis 1999 Leiter des Inlandgeheimdienstes FSB war, gab er eine russisch-orthodoxe Kapelle für die Lubjanka-Angestellten in Auftrag.
Die Agenten können ohne Störung von Dritten dort Zwiesprache halten mit dem Allerhöchsten.
Wie sollte man das verstehen, wenn Angela Merkel eine Kapelle für die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes stiften würde? Was für ein Zeichen sollte das sein? Ein Lehrbeispiel für Scheinheiligkeit? In jedem Fall unheilige Allianzen. Und was, wenn Papst Franziskus vor laufenden Fernsehkameras der Kanzlerin seinen Segen im Namen göttlicher Wahrheit für eine Geschichtspolitik erteilen würde, die es wiederum mit der irdischen Wahrheit nicht so genau nimmt?
Die russische Orthodoxie flankiert schon lange die Politik des Präsidenten. Putins Kurs, Geschichte je nach Zielpublikum zu instrumentalisieren und zu ideologisieren und sie ungeachtet allen Terrors in eine einzigartige Erfolgsgeschichte voller Heroen zu verwandeln, macht offenbar großen Eindruck auf den Patriarchen Kyrill.
Die russische Geschichte hat ja auch bald alttestamentarische Wucht.
In einem Tête-à-Tête vor laufenden Fernsehkameras lieferte Kyrill allerhöchsten moralischen Beistand für Putins Geschichtsprojekt.
Ja, совершенно открыто должен сказать, как о патриарх, который призван говорить правду, не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру, ни пропагандистские акценты о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович.
Als Patriarch, der aufgefordert ist, die Wahrheit zu sagen, bekenne ich ganz offen, ohne auf politische Konjunktur oder propagandistische Akzente zu achten, dass Sie, Wladimir Wladimirowitsch, eine große persönliche Rolle gespielt haben, die krumme russische Geschichte gerade zu biegen.
Studierlat, was tun? Eine der verfluchten ewigen russischen Fragen. Also Geschichte gerade biegen. Es gilt, einen Rückspiegel der Eitelkeit zu schaffen. Man bietet den Menschen die Idee eines schon immer von Feinden umzingelten Landes an. Das stärkt den inneren Zusammenhalt. Wichtig ist auch die Idee ruhmreicher Größe. Sie hat natürlich alle Epochen überdauert.
So ist Jesus nicht in Jerusalem, sondern auf der urrussischen Krim geboren, wie eine kremltreue Website kürzlich kolportierte.
Mit dieser ruhmreichen, gerade gebogenen Geschichte lässt sich die Kränkung überwinden, nicht mehr ein Imperium zu sein. Jederzeit haben die Russen alle Prüfungen heldenhaft gemeistert. Natürlich gab es hier und da eine Tragödie, wie etwa die Millionen Opfer unter Stalin. Aber das Wort Tragödie sagt es ja doch schon. Es fühlt sich so an, als wären die Denunziationen, die Verhaftungen, die Deportationen nach Sibirien, die Lager, die massenhaften Erschießungen, die Schauprozesse wie eine Naturgewalt über Russland hereingebrochen. Und warum immer an Todesurteile denken, wo es doch so viele Helden und Siege gibt? Geschichte ist Selbstvergewisserung, daher gilt es, stabilisierende Konzepte, Personen und Ereignisse in ihr zu finden. Debatten, wenn man sie überhaupt zulässt, müssen zugeschnitten werden. Im Zentrum immer der Sieg im großen vaterländischen Krieg über den Faschismus.
Осенью 41-го у стен столицы решалась судьба страны.
Damals gab es die größte Heldendichte. Und an Helden herrscht enormer Bedarf.
Im Sommer hingen Doppelplakate in russischen Großstädten. Auf dem einen wurde für Urlaub auf der Krim geworben, mit einer Ansicht der Halbinsel und der russischen Trikolore in der linken unteren Bildhälfte. Das Plakat daneben zeigte Putin und ließ wissen:
In Russland ist das Unmögliche immer möglich. Dank der Helden.
Nietzsche hatte einst gefordert, die Historiografie habe den Heroismus zu fördern. Kann er das damit gemeint haben? Diesen Karneval der Männchen in olivgrünen Tarnanzügen? Meinte er wirklich das Verwischen der Grenze zwischen Wahrheit und Lüge, das Putin so brillant beherrscht?
Kann man sich eigentlich vorstellen, dass hierzulande eine Kommission zur Verhinderung der Fälschung der Geschichte zum Schaden der Interessen Deutschlands ins Leben gerufen wird? Ihre Aufgabe? Das Abfangen gemeiner Geschichtsklitterung, die es auf den Kern des deutschen Staates abgesehen hat. Ein Schutzwall, um die Deutschen vor den Gefahren der Fälscher und Geschichtsterroristen zu schützen. Nationaldrama, Staatsschauspiel, gesellschaftliche Gruppentherapie.
Am Ende steht nicht nur die maßgeschneiderte Wahrheit, sondern Katharsis. Die glückliche Vergangenheit, die so viel zur Verbesserung der Gegenwart beiträgt. Denn längst findet Geschichte ja doch nicht mehr in Raum und Zeit statt. Auch um Aufklärung bestimmter Sachverhalte geht es nicht.
Mitarbeiter der Geheimdienste, des Außen- und des Justizministeriums, Angehörige des Generalstabs der Bundeswehr und eine Handvoll Historiker wären vielmehr damit beschäftigt, Geschichte positiv auszudeuten und zu schützen. Der Hitler-Stalin-Pakt? In Ordnung. Eigentlich wollte Hitler doch nie kämpfen. Kann man ihm das nun anlasten? Und Polen ist selbst verantwortlich für die Teilung des Landes zwischen Hitler-Deutschland und der Sowjetunion. Nietzsche würde kotzen.
Diese Kommission gibt es wirklich. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich seit 1988 um die geschichtliche Aufarbeitung des Terrors in der Sowjetunion kümmert, kommentierte das wie folgt.
In Russland gibt es eine neue Kommission. Sie heißt Kommission zur Verhinderung der Fälschung der Geschichte zum Schaden der Interessen Russlands. Hat man sich durchs grammatikalische Dickicht der Bezeichnung gekämpft, kann man zu folgendem Schluss kommen. Es gibt Kräfte, die versuchen, die Geschichte zu fälschen.
Geschichte ist hochexplosiver Stoff.
Aber was, wenn die Fälschungen aus den eigenen Reihen kommen?
Da ist beispielsweise die Geschichte der 28 Soldaten des Panfilow-Regiments.
November 1941. Die deutschen Truppen rücken zielstrebig auf Moskau vor. Doch bei Dubosekovo, etwa 140 Kilometer vor der Hauptstadt, stellen sich ihnen 28 Garde-Infanteristen, die sogenannten Panfilowzi, tapfer entgegen.
Allein mit Gewehren, Handgranaten, Molotow-Cocktails und Heldenmut besiegen sie die mindestens 50 deutschen Panzer.
Schon 1948 stellte die sowjetische Militärstaatsanwaltschaft fest, dass die in den Medien beschriebenen Leistungen der 28 Panfilowzi eine Erfindung der Zeitung Roter Stern gewesen seien.
Das Politbüro ließ sich in seiner Mythenproduktion keineswegs von Fakten beirren und bauschte die Geschichte zur Heldenerzählung auf.
Es entstanden Bücher, Denkmäler, Straßen und Plätze wurden nach ihnen benannt. Es gab Filme. 2016 hat das russische Kulturministerium nun eine aufwendige Neuverfilmung mitfinanziert, die die Geschichte auf der Höhe der Filmästhetik von heute erzählt. Der Titel 28 Panfilowzi.
Es fehlte nicht an Kritik in der russischen Öffentlichkeit. Im Kreuzfeuer der russische Kulturminister Wladimir Medinsky, der für die Helden von einst eintrat.
Diejenigen, die mit ihren dreckigen, fettigen Fingern in der Geschichte von 1941 herumwühlen, sollte man mit der Zeitmaschine in die Gräben von damals schicken, wo sie sich mit einer Handgranate gegen faschistische Panzer behaupten können. Meine Überzeugung: Man soll mit dem widerlichen Beschmutzen dieses Themas aufhören.
Medinsky ist einer der lautesten Patrioten und Selbsthistoriker.
Von Fakten hält er nicht viel.
Die Panfilowzi seien eine Legende, musste er zugeben. Aber sie seien eine heilige Legende.
Russland kehrt in eine mythische Zeit zurück.
In eine geschlossene Zeit, in der sich das Land immer nur um sich selbst dreht.
Geschichte als Hagiographie, als Geschichten um heilige Männer, das gab es zuletzt im Mittelalter.
Wenn man aus der heutigen Ideologie, in der alles durcheinander geht, den Krieg herausnimmt, bleibt fast nichts übrig. Denn nur auf der Grundlage des metaphysischen Kapitals, das durch diesen Krieg angehäuft werden konnte, kann sich Russland heute als eine Supermacht fühlen. Der Krieg stiftet bei den Russen geistigen Konsens. Dabei geht es nicht um reale Erinnerungen an die Großväter und Großmütter und den Versuch, deren Tragödie zu verstehen. Vielmehr werden die Großeltern zu symbolischen Figuren, die ihren Enkeln heute Denk- und Verhaltensmuster vorgeben und die ihnen erlauben, diesen komplizierten imperialen Stolz zu empfinden.
Действовать и думать определенным образом, испытывать этот сложно сочиненный комплекс имперской гордости.
Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! Для встречи слева! На край!
Die 9. Mai-Parade auf dem Roten Platz ist längst ein historisches Reenactment. Ein Staatsschauspiel, eine Reinszenierung vergangener Größe, die an das unmittelbare Gefühl appelliert und Geschichte Atemzug für Atemzug in die Gegenwart holt. Bei den Feierlichkeiten wird auf einer riesigen Leinwand die historische Parade zum Jahrestag der Oktoberrevolution vom 7. November 1941 eingeblendet. Man sieht Soldaten, die zur Verteidigung Moskaus in den Krieg ziehen. Getragene pathetische Erklärungen eines unsichtbaren Sprechers helfen bei der Orientierung. Der Gegner steht kurz vor Moskau. Plötzlich geht die Leinwand hoch und aus ihr heraus tritt ein ganzes Bataillon junger Soldaten in den Uniformen von 1941. Erhaben schreiten sie zu dem Frontlied »Steh auf, mein Land, du Großes« auf den Roten Platz. Hektisches Treiben setzt ein. Es gilt, Freiwillige zu Bataillonen aufzustellen. Inspektoren laufen mit Listen umher. Soldaten beladen und entladen historische Militärfahrzeuge. Generalmobilmachung.
Ich könnte glatt mit den Jahren durcheinander geraten.
Affektbesetztes Geschichtsmanagement nennt das der Historiker Sergei Ushakin.
Fliegt man mit Aeroflot nach Moskau oder St. Petersburg, wird man neuerdings bei der Landung in der Heldenstadt willkommen geheißen. Heldenstadt ist ein Ehrentitel für die Standfestigkeit beider Metropolen während des Zweiten Weltkrieges.
Historisches Reenactment und Alltag durchdringen sich bis zur Unkenntlichkeit.
Gestern ist heute. Der Ruhm währt ewig. Keine Woche vergeht ohne einschlägige Neuigkeiten zur Geschichte. Denkmäler für Orte, an denen Stalin war, für Iwan den Schrecklichen, der jetzt nur noch halb so schrecklich ist, und ein überlebensgroßes Standbild des heiligen Wladimir, wieder eine neue Initiative zur Umbenennung Wolgograds in Stalingrad, Museen werden geschlossen und unter anderem Vorzeichen neu eröffnet, Gedenktafeln erinnern an NKWD-Offiziere, im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken, in der Küche, überall wird über die Vergangenheit diskutiert, als gäbe es keine Probleme der Gegenwart.
Мы так много сейчас говорим о Сталине, как будто Сталин действительно жив.
Wir reden so viel über Stalin, als würde er noch leben. Stalin ist hier, er sitzt im Kreml und er lenkt alles. Die Geschichte ist wieder zurückgekehrt. Im Vergleich zu den 90er Jahren haben wir heute eine politische Situation mit zahlreichen Motiven aus der Vergangenheit. Die Koordinaten sind nahezu gleich. Es fehlt nur eine Idee. Russland hat sich immer entlang großer Ideen bewegt. Nicht zufällig gab es ja auch in Europa viel Unterstützung und Sympathie für die Sowjetunion. Da gab es handfeste Ideen. Sie waren utopisch, aber real. Heute hat Russland keine einzige Idee. Es gibt nur dieses postmoderne Kombinieren von verschiedenen Mustern aus der Vergangenheit. Da spielen zaristische Motive mit kommunistischen zusammen und völlig neue Konzepte. Das alles ist ein Überwurf, der das korrupte, verkommene und raubende Regime zudecken soll.
Vom historischen Pomp überwältigte Publikum sieht sich einer enormen Vieldeutigkeit gegenüber.
Alles ist unklar. Die Verdienste, die Schuld, die Zeiten, die Fakten, alles schwimmt und treibt durcheinander. Klar ist allein die Haltung. Ich erinnere, ich bin stolz. Das jedenfalls soll nach offizieller Ansage die Botschaft sein, die das orange-schwarz gestreifte Georgsband zum Ausdruck bringen soll.
Ein Chorus Mysticus um die nationale Identität, der rund um den 9. Mai zur Fleischtheke in den Supermärkten vordringt.
5 Hähnchenschlägel mit Georgsband auf der Verpackung, 160 Rubel.
Hurra, wir siegen!
Das Schulbuch Geschichte Russlands von dem Autorenduo Filippow und Danilin führt Stalin als einen der fähigsten Führer der Sowjetunion.
Die Verbrechen Stalins werden dabei bis zur Unkenntlichkeit relativiert. Millionen Opfer?
Kollateralschaden einer Politik, die dem Land Fortschritt gebracht hat und die Industrialisierung in Gang setzte.
Ein Vaterlandsverräter, wer den Terror aufrechnet.
Bis heute ist die Zigarettenmarke Belomorkanal im Handel.
Das ist so, als wenn hierzulande die Marke Reichsautobahn geführt würde.
Bei Belomorkanal handelt es sich um Papierossi, die mit Presstabak gefüllt sind und ein langes Pappmundstück haben. Vor dem Rauchen wird es 2-mal eingeknickt.
Der Bau des Ostsee-Weißmeerkanals zwischen 1931 und 1933 hat Zehntausenden Menschen das Leben gekostet. Über 200.000 Zwangsarbeiter aus Stalins Lagern waren im Einsatz.
Auf der Packung mit einer Landkarte zum Belomorkanal warnt das russische Gesundheitsministerium: Rauchen gefährdet ihre Gesundheit.
Wie kann das sein? Wieso erinnern sich Völker, Gesellschaften so unterschiedlich?
Anders als im nationalsozialistischen Deutschland waren die Regeln des Lebens und Sterbens im Stalinismus schwerer durchschaubar. Die Gewalt konnte jederzeit jeden treffen. Aber ist ein Täter, der später Opfer wird, deswegen kein Täter mehr?
Но в общем-то для миллионов людей, которые были посажены,
Es gab aber doch Millionen Menschen, die nichts mit dem NKWD zu tun hatten und völlig unschuldig im Lager saßen. Man muss das auseinanderhalten und hier eine klare Trennlinie ziehen. In den 90er Jahren wollte niemand ein Säuberungsgesetz, selbst die Dissidenten oder Memorial nicht. Alles war ja doch vermeintlich gut ausgegangen. Die Sowjetunion aufgelöst. Warum sollten wir denn jetzt in der Vergangenheit wühlen? Allen schien das eine Hexenjagd zu sein, eine furchtbare Sache. Heute haben wir das Ergebnis von diesem Versäumnis. Putin wäre nicht Präsident Russlands, wenn es ein Lustrationsgesetz gegeben hätte. Er wäre vielleicht Chef eines Sicherheitsunternehmens, aber er hätte nicht das Recht gehabt, einen hohen Regierungsposten zu bekleiden.
Alexander Jakowlew, einer der Vordenker der Perestroika, beklagte einmal, dass Russland mit den Stalin-Verbrechen auf Stalins Art und Weise umgehe, nach einer Logik, die sich nicht um Menschenleben kümmert.
Millionen Menschen wurden unter Stalin zur Zwangsarbeit in fast 500 Lager gezwungen. Der einzige als Gedenkstätte umgewandelte Gulag ist Perm 36. Das Lager war bis 1987 in Betrieb. Hier saßen vor allem politische Querdenker ein, darunter zahlreiche Nationalisten aus den Sowjetrepubliken. 2015 passte es nicht mehr in das Geschichtskonzept, an die Gefangenen zu erinnern. Jetzt sollte das Aufsichtspersonal in den Vordergrund rücken. Die Leiter der Gedenkstätte? Entlassen. Im Expertenrat? Ehemalige Lageraufseher.
Was wäre, wenn das Konzentrationslager Dachau in eine Gedenkstätte verwandelt werden sollte, die den Strafvollzug unter dem Nationalsozialismus dokumentiert? Wenn das Lager noch bis 1987 als Gefängnis für Andersdenkende gedient hätte, man diese Abteilung aber dann doch lieber wieder geschlossen hätte?
Der Dokumentarfilmer Sergei Katschkin hat die Entwicklung im Gulag-Museum 3 Jahre lang mit der Kamera begleitet.
Es gibt große Veränderungen von того, что было задумано и что в итоге получилось. Хотя бы по тому можно судить, что название фильма изменилось.
Während der Dreharbeiten gab es große Veränderungen. Der Titel des Films sollte eigentlich so lauten: Perm 36, Territorium der Freiheit. Heute heißt der Film indes Perm 36, Spiegelung. Ich wollte das Lager als einen Ort der Freiheit darstellen, an dem man seinen Gedanken freien Lauf lassen konnte und wo man liberale, aber auch konservative Leute treffen konnte. Perm 36 ist ein zeichenhafter Ort. Man spürt dort eine besondere Energie. Aber das, was mit dem Museum passiert ist, ist eine Metapher für den Stand der Dinge in ganz Russland. Deshalb der zweite Titel. Die Gesellschaft spiegelt sich in der Geschichte des Museums.
То есть это как зеркало и в то же время отражение некой силы, которая очень серьезно напирает.
Freiheit bedeutet auch, seinen Erinnerungen freien Lauf zu lassen, an einem authentischen Ort. Den hat Russland nun wieder verloren. Die Propaganda übernimmt das Gelände.
Ist die russische Gesellschaft überfordert mit den Turbulenzen ihrer Geschichte und den Millionen Menschen, die darin umkamen? Würde eine Aufarbeitung der Vergangenheit die Gesellschaft zerreißen? Wie groß sind die Selbstreinigungskräfte von Gesellschaften überhaupt?
Die Gesellschaft ist schon gespalten. Ich weiß nicht, wie weit es noch gehen kann. Wir müssen uns aber trotzdem den schmerzhaften Fragen stellen. Ohne geht es nicht. In Perm hat man eine Menge Möglichkeiten verschenkt. Einen Film verstehe ich als eine Begleichung meiner Schuld gegenüber der Gesellschaft. Wenn man mehrmals in dem Lager gewesen ist, dann kommt ein Gefühl wie Verantwortung auf.
Muss man um jeden Preis erinnern? Strategien des Vergessens kennen ja auch Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland oder Spanien. Und Erinnerung ist nicht automatisch moralisch gut, Vergessen moralisch schlecht. Manchmal ist es besser, die Menschen vergessen. Erinnerung kann auch Konflikte offen halten. Im Falle des Balkans zum Beispiel.
Hat Russland zu einem bisher beispiellosen historischen Sonderweg gefunden? Wie geht das zusammen? Die Romantisierung von Stalin und das Gedenken an die Opfer.
Kehren wir nach Moskau zurück. Das neue Denkmal für die Opfer der Gewaltherrschaft ist wegweisend für die Erinnerungspolitik des Kreml. Georgi Frangulians Entwurf hat einen großen Vorteil. Er ist unscharf, er weicht aus und laviert zwischen unterschiedlichen Interessen. Er beschwichtigt diejenigen, die seit Jahren ein Denkmal fordern. Die Wand der Trauer ist aber Erinnerung für ein Land, das sich seiner Vergangenheit nicht stellt. Sie fasst diese Vergangenheit nur bei Bedarf fromm an. Frangulian sagt, sein Denkmal sei ein Zeichen der Versöhnung.
Das ist kein Alibi. Nein, überhaupt nicht. Das Denkmal entbindet nicht von der Verantwortung. Aber Reue ist trotzdem notwendig. Es ist ein Auftrag des Präsidenten, über den ich mich sehr gefreut habe. Die Menschen träumen nämlich schon lange von einem Denkmal. Auch viele Opfer, die alles am eigenen Leib erlebt haben. Das Denkmal ist ein großer Schritt. Wenn Deutschland Hitler nicht verurteilt hätte, wäre es ein anderes Land. Bei uns hat das leider nicht stattgefunden. Aber vielleicht ist das Denkmal ja ein Schritt, der etwas ausgleichen kann. So ein Denkmal in diesem Maßstab gibt es nirgendwo. Die Größe hat aber nichts mit dem Ausmaß der Repressionen in der Sowjetunion zu tun. Mir geht es um den ganzen menschlichen Schrecken. Pol Pot hat auch Millionen umgebracht. Das sind auch Repressionen, auch wenn sie weit weg sind. Mir geht es um die Gewalt, die Menschen Menschen antun. Sie trifft meist Unschuldige. Sie wissen ja, dass die, die hier geschossen haben, dann auch erschossen wurden. Das sind auch Opfer des Regimes und der Geschichte und der Situation. Die Geschichte ist nie eindeutig.
Sie könnte sehr viel eindeutiger sein, aber es gibt geschichtsumdeutende staatliche Interessen in Russland. Man kann sie auf dem Donskoi-Friedhof in Moskau besichtigen. 2003 wurde hier ein ursprünglich bescheidenes gegen ein stattliches Grabmonument ausgetauscht. Das Marmordenkmal zeigt den verstorbenen Wassili Blochin in Generalsuniform mit sämtlichen Orden.
Wassili Blochin war von 1924 bis 1953 Leiter des Erschießungskommandos, das in Moskau Todesurteile vollstreckte. Mit seiner Walter hat er in dieser Zeit 10.000 bis 15.000 Menschen erschossen. Manchmal waren es 200 bis 300 an einem Tag. Die letzte Erschießung fand 3 Tage vor Stalins Tod statt. Neben Blochins Grab liegt das seines Stellvertreters Pjotr Jakowlew. Die Inschrift auf dem Grabstein lautet: dem teuren und geliebten Vater und Gatten. Ein paar Schritte weiter liegt hinter dem Ehrengrab für Stalins ersten Mörder das Gemeinschaftsgrab Nummer 1. Verwandte haben Täfelchen mit den Namen der Angehörigen in die Erde gesteckt. Hier liegt die Asche von 5.000 Ermordeten. Ihre Leichen wurden vom NKWD hierher geschafft, um im Krematorium verbrannt zu werden und so alle Spuren zu verwischen.
Darunter der Schriftsteller Isaac Babel, ein ganz großer der Moderne. 1940 erschossen von Blochin persönlich. Der Regisseur und Schauspieler Svjevolod Meyerhold am 2. Februar 1940 per Genickschuss exekutiert von Blochin persönlich.
Im Februar 2013 platzierte die Moskauer Staatsanwaltschaft in unmittelbarer Nachbarschaft des Gemeinschaftsgrabs einen Grabstein für Ippolit Moslow. Er war Staatsanwalt während des großen Terrors 1937-38. Seine Unterschrift steht unter Hunderten von Terrorurteilen. 1939 wurde er erschossen. Daher gilt er heute nicht als Henker, sondern als Opfer.
Die Gesellschaft hat keine Entzweiung erfahren, die eine Versöhnung erfordert hätte. Alle haben einfach weitergemacht. Diejenigen, die verhaftet haben, und diejenigen, die verhaftet worden sind. Es gibt kaum bekannte Fälle, dass jemand aus dem Lager zurückkam und versucht hat, sich an demjenigen, der ihn verhaftet hat, zu rächen. Nein, niemand hat niemanden zur Verantwortung gezogen. Alle saßen im selben Boot. Alle teilen die gleiche Geschichte. Niemand hat sich gestritten und niemand hat irgendwelche Rechnungen aufgemacht.
она преждевременна, еще никто ни с кем не ссорился, никто не выставлял никаких счетов.
А теперь смотри опять, сколько фотографий вырвано на этой странице. Кто-то чистил эти страницы от каких-то фотографий или воспоминаний.
Pakt Maljanje, Pakt des Schweigens, nennt der Konzeptkünstler Michael Tolmatschew eine Sound- und Fotoinstallation, die sich mit den Leerstellen in der Geschichte auseinandersetzt. Tolmatschew hat ein Fotoalbum von den Solowjetski-Inseln gefunden, aus dem eine ganze Reihe von Fotografien herausgerissen wurde. Ein kongeniales Bild für den russischen Umgang mit Vergangenheit. Auf der Klosterinsel im Weißen Meer war 1923 der erste Gulag entstanden. 71.800 Menschen waren hier inhaftiert. Die Verwaltung verschenkte an herausragende Persönlichkeiten in der UdSSR Fotoalben. Sie sollten eine erfolgreiche Umerziehung dokumentieren.
Absolut verschiedene Arten von Fotografien. Рабочих, которые работают, там выполняют какие-то.
Es sind unterschiedliche Bilder. Zum einen sind da gestellte, propagandistische Aufnahmen. Menschen bei der Arbeit und Menschen in ihrer Freizeit. Letztere waren natürlich die Lageraufseher. Sie fischen, liegen in der Sonne oder sitzen gesellig zusammen am Ufer des Meeres. Andere indes fällen Bäume und verrichten schwere Arbeit. Ich wollte dieses Nebeneinander unbedingt verstehen und bin dabei natürlich sofort auf das Problem gestoßen, dass es keine Informationen zu diesem Album gibt. Es ist noch nicht einmal klar, wie viele Mitarbeiter das Fotoatelier im Lager hatte. Die Namen der Kader und Aufseher des Solowetzki-Lagers liegen im Dunkeln. Das ist natürlich ein Beispiel für die ganze Situation in Russland, weswegen die Arbeit mit diesem Album Modellcharakter hat. Ein Fotoalbum bewahrt persönliche Geschichten. Man sammelt Fotografien von wichtigen Ereignissen, um in der Zukunft den Verwandten und Freunden davon zu erzählen. Doch in diesem Fall ist die Stimme des Erzählers verloren. Sie existiert nicht, auch nicht im kollektiven Gedächtnis. Die herausgerissenen Fotografien deuten auf das allgemeine Schweigen, auf die Leerstelle, mit der wir es heute zu tun haben. Ich wollte die Umrisse dieser Leerstelle aufzeigen und musste dazu verstehen, was wir nicht wissen.
Фотографии оказалось таким вот первым шагом к осознанию того, что такое вот это общее незнание, то есть понять, что чтобы начать что-то делать, нужно понять, чего мы не знаем.
Gern hätte ich sie alle mit Namen genannt, schrieb die Dichterin Anna Achmatowa in ihrem Poem Requiem. Sie meinte die Namen der Opfer. Von den Tätern konnte nie die Rede sein. Auch in Familien wurde das Thema sorgsam beschwiegen. Man war froh, dass der Staat nicht mehr schoss. In Deutschland gab es ebenfalls noch Jahrzehnte nach dem Krieg Blindflächen im kollektiven Gedächtnis. Sie betrafen vor allem die Verstrickung der einfachen Deutschen in das nationalsozialistische Regime und seine Verbrechen.
Die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung ab 1995, die die Verbrechen der Wehrmacht dokumentierte und Schluss machte mit der Legende vom sauberen Soldaten, löste heftige Debatten und Kontroversen aus. Die einen begrüßten sie als Aufklärung, als eine Ausstellung, die Bewusstseinstatsachen schafft. Andere sahen in ihr eine Verleumdung aller Wehrmachtsangehörigen und der deutschen Soldaten.
Und plötzlich brandete in Deutschland noch einmal eine Radikalkritik an Hitler auf. Die Schlagworte Gewaltherrschaft, Unrechtsregime, Irrweg der deutschen Geschichte, menschenverachtendes System. Das Wichtigste dabei war, man hatte mit den Mördern nichts gemein. Vielmehr wirkte hier die Pose des moralischen Selbstwertgefühls. Der Selbsterhöhung durch Schuldeingeständnis. Der Philosoph Hans Blumenberg notierte:
40 Jahre und mehr als drei Generationen danach sind die Deutschen demonstrativ befasst mit ihrer Schuld, ihrem Schuldmythos. Denn wer wollte behaupten, hier werde noch mit einer Realität umgegangen? Wir bringen es fertig, die Vergangenheit nicht durch Vergessen zu erledigen, sondern durch Erweckung. Dadurch sind wir ausgezeichnet als die, die ihre Trauerarbeit leisten.
Am Ende aller Aufklärung und aller Befangenheit deutsche Vergangenheitsseligkeit. Was indes wäre passiert, wenn nahezu alle Dokumente der geheimen Massenoperationen der Nazis in den Archiven der Nachfolgeorganisation der Gestapo lagerten? und sie selbst für Historiker nicht zugänglich wären, obwohl sie die bürokratisch organisierte Verfolgung hunderttausender einfacher, unangepasster Bürger und ganzer nationaler Gruppen belegen. Wenn nahezu alle Archivmaterialien aus dem Militär- und Sicherheitsbereich im Nationalsozialismus größter Geheimhaltung unterlegen, zudem viele Daten über Eigentums- und Beziehungsstrukturen der Elite.
Im April 2016 hat Wladimir Putin einen Ukas, eine Anordnung über die föderale Archivagentur, unterzeichnet.
Der Präsident ist seit Herr Herrscher über mehr als 500 Millionen Archiveinheiten. Putin sah es für notwendig an, das staatliche Archiv der Russischen Föderation unter seine Fittiche zu nehmen. Die Dokumente haben einen, Zitat, besonderen Wert für Russland.
Umso wichtiger ist dann ein Fundstück wie das Fotoalbum. Es ermöglicht Zugang zu einer Welt, die meist hinter dicken Archivtüren verborgen bleibt.
Die Archive unterliegen der Kontrolle der herrschenden Macht. Manchmal kann man in die eine oder andere Mappe einsehen, aber die große Masse der Dokumente ist immer noch in Händen des Geheimdienstes. Diese Kontinuität verhindert eine historische Aufarbeitung. Die Aufgabe des Künstlers ist es, hier Fragen zu stellen. Es geht darum, Prozesse zu überdenken, an die die Wissenschaft nicht herankommt. Die Kunst hat sehr viel mehr Instrumente. Vor allem aber ist es für Künstler einfacher als für Wissenschaftler, in Archiven zu arbeiten und Interviews mit Betroffenen zu führen. Dieser dilettantische Umgang mit Geschichte eröffnet ganz neue Räume des Verstehens. Als Historiker steht man immer wieder vor geschlossenen Archiven. Fakten ans Tageslicht zu fördern oder sie zu überprüfen, ist schwer. In der Kunst aber kann man über das sprechen, was fehlt. Das Nichtwissen ist ein Thema. Ja, es ist sogar unser ständiger Begleiter, wie ich in dieser Arbeit zeige.
Eine der wenigen Organisationen, die unermüdlich daran arbeitet, die historische Wahrheit ans Licht zu bringen, ist Memorial. Die gesellschaftliche Selbstaufklärung, die die Menschenrechtsgruppe leistet, rückt nicht nur die Opfer des Stalinismus in den Fokus der russischen Öffentlichkeit, versucht das zumindest, sondern auch Schicksale von sowjetischen Zwangsarbeitern in Nazi-Deutschland. Über Hunderttausende verschleppte und zur Arbeit gezwungene Fremdarbeiter wurde in der Sowjetunion geschwiegen.
Die Arbeit von Memorial passt jedoch nicht in das offizielle Geschichtsbild. Anfang Oktober 2016 wurde die weit verzweigte Organisation von den Behörden in das Register der ausländischen Agenten eingetragen. Weil sich die Mitarbeiter nicht selbst angezeigt haben, kommt noch eine Geldstrafe von 300.000 Rubeln dazu, umgerechnet knapp 4.200 Euro.
Für die Freunde alles, für die Feinde das Gesetz.
Елисеев Иван Дмитриевич, 71 год, председатель.
Es war Memorial, das die sogenannte Zhukov-Liste im Internet veröffentlichte. Fast 41.000 Mitarbeiter des NKWD, die an den stalinistischen Säuberungen der Jahre 1935 bis 1939 unmittelbar beteiligt waren. An Verhören, Urteilen und Exekutionen.
Die Wellen schlugen hoch.
Dmitri Peskov, Putins Pressesprecher, befand, dass die Daten der Zhukov-Liste ein sehr sensibles Thema seien und warnte, dass die Namensliste die Gesellschaft spalten könne. Beide Seiten, so Peskov, hätten sehr gute Argumente.
Welche sehr guten Argumente haben Stalinisten?
Je ungenierter der Staat Geschichte instrumentalisiert, je unwissender die junge Generation und je größer der Zuspruch für Stalin, desto radikaler fallen die Initiativen Einzelner aus, zur Wahrheit vorzustoßen. Es gärt allmählich Überdruss am Maßgeschneiderten. Die Täterliste wurde so oft angeklickt, dass sie gleich am ersten Tag wegen Überlastung nicht mehr zugänglich war. Denis Karagodin hat jahrelang geforscht, um herauszufinden, wer seinen Urgroßvater 1938 erschossen hat. Den Bauer Stepan Karagodin, hingerichtet als japanischer Spion Karagodin. Sein Enkel hat die Befehlskette nachgezeichnet. Die Mörder will der Philosoph vor Gericht ziehen. Ein Beispiel, das Schule machen könnte.
Ein Exempel, das Schluss macht mit dem Pakt des Schweigens. Nach 1956 gab es in der UdSSR ein Tauschgeschäft. Rehabilitierung der Opfer des Stalinismus gegen Entpersonifizierung der Täter. In den persönlichen Akten der Opfer wurden die Namen der Ermittler und Denunzianten geschwärzt, Seiten wurden herausgerissen oder zugeklebt. Ein Staat, der einen nicht erschoss, galt schon als großer Segen.
Wie tritt man einen Weg in unberührten Schnee?
Mit dieser Frage beginnt die erste von Warlam Schalamows Erzählungen aus Kolyma. 20 Jahre hat der Schriftsteller am Kältepol der Grausamkeit ums Überleben gekämpft.
Ich habe keinerlei Aufzeichnungen gemacht, konnte sie nicht machen. Es gab eine einzige Aufgabe, zu überleben. Die schlechte Ernährung führte zu schlechter Versorgung der Hirnzellen. Und das Gedächtnis ließ aus rein physischen Gründen unweigerlich nach. Der Intellektuelle konnte das Lager nicht im Voraus durchdenken, konnte es theoretisch nicht erfassen. Wie von diesen Schicksalen erzählen? Es sind ihrer Tausende, Zehntausende. An welcher letzten Grenze kommt das Menschliche abhanden?
Nach fast 20 Jahren Haft begann er seine Erzählungen aus den Lagern zu verfassen. Ein Chronist wider das Vergessen. Veröffentlichen durfte er allerdings nicht. Das Stummbleiben müssen und die Kommunikationsbrüche sind ein weiteres Trauma, das der Stalinismus hinterlassen hat. Auch der Schriftsteller Sergei Lebedev und der Künstler Michail Tolmatschew machen sich in ihren Arbeiten auf die Suche nach den Grenzen zwischen Lager und Leben und recherchieren vor Ort.
Selten, dass die Baracken noch stehen. Die Lager wirken klein, denn in den Baracken waren hunderte Menschen auf engstem Raum eingepfercht. Die Bergwerkstollen, in denen sie arbeiten mussten, gehen einen Kilometer in die Erde. Dort herrscht ewiges Eis. Es sieht aus wie in einer Tropfsteinhöhle, wie in einem surrealistischen Reich der Schneekönigin. Von Menschen keine Spur mehr, nur die ewige Kälte, der ewige Frost. Und doch hält sich in den Stollen noch die Luft aus den 60er Jahren, als hier die letzten Menschen arbeiten mussten. Seither ist die Zeit stehen geblieben, eingefroren. Es gibt nur graue Bretter, Nägel und ein paar Arbeitswerkzeuge. Und die Pfade der Häftlinge von den Baracken in den Stollen. Man spürt etwas, wenn man diesen Pfaden nachgeht. Wahrscheinlich kann man etwas verstehen.
И тропка, выложенная из камней заключенными, ведущая от бараков к этим штольням. И вот только проходя этой тропкой, повторяя их путь, ты можешь вот как бы что-то почувствовать и, наверное, понять.
Безграничное пространство, прям вот такой огромные вот эти просторы, которые одновременно стоят как стена.
Ich habe dort einen grenzenlosen Raum vorgefunden, der zugleich wie eine Wand vor dir steht. Du wirst vollständig begrenzt. Deine physische Existenz stößt nur auf Grenzen durch das Klima. Es sind leere Landschaften, die Bäume des Nordens nicht sehr hoch. Und der grenzenlose Horizont, hinter dem nichts ist.
Dieses Nichts ist voll von Gespenstern. Sie umwehen die Kultur und Wissenschaft, das Verhältnis der Menschen untereinander und das Verhältnis der Menschen zum Staat. Der Historiker und Psychologe Alexander Etkind spricht von Untoten, die die Erlebnisse, auch ihren gewaltsamen Tod, in das Bewusstsein der Gesellschaft zurückholen. In dem Hang der russischen Kultur zu Geistern, Vampiren, dunklen Wesen und zu Helden sieht Etkind eine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Eine direkte Sprache der Erinnerung indes konnte sich nicht etablieren.
Die unaufgearbeitete russische Vergangenheit ist kein Einzelfall. In Spanien gab es nach der Franco-Diktatur einen Pakt des Schweigens. In Frankreich wollte man lange nichts wissen von der Willfährigkeit des Vichy-Regimes gegenüber Hitlerdeutschland. Und doch ist Russland seit einigen Jahren in eine ganz neue Umlaufbahn der Verdrängung eingetreten. Das Land hat es geschafft, den Massenmörder Stalin wieder als Volkshelden zu verklären. Stalin, der effektive Manager, der das Land so entscheidend nach vorn gebracht hat. Die Politik macht sich die unbewältigte Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft zunutze. Putin, der effektive Manager, der Russland trotz der gnadenlosen Umzingelung von Feinden wieder Weltgeltung verschafft. Russland, ein Land der Giganten.
Eine schwer russische Heldenerzählung, die die ungedeckten Schecks der Wirklichkeit kompensiert.
Geschichte maßgeschneidert, wie Russland Vergangenheit schreibt. Von Christine Hamel. Es sprachen Katja Amberger, Oliver Müller, Berenike Beschle, Clemens Nicol, Friedrich Schloffer und die Autorin. Technik: Christiane Gerhäuser-Kamp und Cordula Wanschura. Regie und Redaktion: Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.